Ja, wir kommen zu der Predigt und ich möchte gerne uns einladen, ja, dass wir uns einlassen auf das, was wir hören. Und ich glaube, dass das ganz viel zu tun hat mit dem, was wir heute schon jetzt gerade erlebt haben, ja, mit der Segnung, ja, dass hier Familien da sind, die reich beschenkt sind, ja, mit ihren Kindern und die sich darüber freuen, ja, dass sie also ja Nachwuchs bekommen haben. Das ist ja immer eine richtig schöne Sache. Und dass dieses neue Leben ja immer wieder ein Wunder ist. Ja, ein Wunder, wo man nur drüber staunen kann. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch 3 Exemplare. Und das ist ja immer ein Wunder. Ja, gerade wie Kinder sich so im ersten Jahr entwickeln und wie schnell die anfangen, die Dinge zu lernen. Und erst liegen die nur rum und machen gar nichts. Ja, und dann dauert es gar nicht lange, ja, dann wirbeln die überall rum und dann muss man die Regale präparieren, ja, all die kleinen Deko und Accessoires verstauen oder festkleben oder sowas, ja, dass das dann nicht in der ganzen Wohnung rumfliegt oder irgendwie verschluckt wird. Ja, das ist irgendwie ein Wunder für sich, ja, was wir dann beobachten dürfen und wo wir merken, wir sind total beschenkt. Ja, und ich glaube, dass dieses Wunder, ja, des Lebens ganz viel mit unserem Thema zu tun hat, wo wir im Moment als Gemeinde unterwegs sind. Und die, die als Gäste da sind, die steigen ja so ein bisschen quer ein heute Morgen. Das ist aber gar nicht so schlimm, ja, das kriegen wir gut hin. Wir sind im Moment in einer Predigtreihe unterwegs. Und zwar trägt diese Reihe den Titel, wir sehen es schon, Heiliger Geist. Und wir beschäftigen uns jetzt am 3. Sonntag damit. Und wer also nach diesem Gottesdienst auf den Geschmack gekommen ist, der hat die Gelegenheit, die ersten beiden Teile online nachzuhören. Auf unserer Internetseite ist das überhaupt kein Problem. Heute steht meine Predigt unter dem Titel Ein Gott, der mitfühlt. Ein Gott, der mitfühlt. Und warum habe ich gesagt, dass das ganz viel damit zu tun hat, ja, dass wir heute auch Kinder gesegnet haben, dass wir staunen über das neue Leben, das uns geschenkt ist, das will ich uns verraten und will mal mit dem ersten Bibelvers einsteigen und da werden wir auf die Spur kommen. Und der erste Vers, ja, der mich bewegt hier an dieser Stelle, den finden wir gleich am Anfang der Bibel, im 2. Kapitel im 1. Mosebuch im Vers 7. Und da steht Folgendes. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihn den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist etwas ganz Spannendes. Das ist auch ein Wunder. Ja, das ist ein Wunder. Gott bringt Leben hervor. Und genau das ist es ja, ja, was wir mit unseren Kindern erleben, dass da auch dieses Wunder des Lebens geschieht. Ja, wir blasen nicht mehr in die Nase rein. Ja, sondern wir freuen uns, ja, dass wir Nachwuchs haben. Aber hier wird uns so der Anfang geschildert. Ja, Gott bläst uns Atem ein. Gott schenkt uns das Leben. Er schafft den Menschen und er freut sich über das, was da hervorkommt. Genauso wie die Eltern sich über ihre Kinder freuen. Ja, wir sind so Gottes Baby. Ja, wir sind sein Baby. Darüber freut er sich. Und da ist er total begeistert darüber, was er da hervorgebracht hat. Er nahm und formte und blies, ja, wirklich das Leben hinein. Ja, mir gefällt das so, dass meine Nase auch ein bisschen größer ist. Ich habe immer den Eindruck, bei mir hat Gott besonders ordentlich, ja, reingepustet. Ja, das gefällt mir irgendwie, diese Vorstellung. Aber das nur nebenbei ist nicht unbedingt Schwerpunkt des Themas. Ja, so wurde der Mensch also ein lebendiges Wesen, das nach seinem Vorbild geschaffen wurde. Also wir haben mit Gott eine ganze Menge gemeinsam. Und wenn wir darüber reden, wie Gott sich uns vorstellt und wie er denn ist, da können wir eine ganze Menge von lernen, weil das ganz viel mit uns zu tun hat. Das heißt, wenn wir uns anschauen, dann können wir ganz viel von ihm entdecken. Man könnte so sagen, ja, ganz der Vater, ja, ganz der Papa. Also das ist zu erkennen an uns, ja, dass wir merken, ja, wenn wir uns anschauen, da ist auch ganz viel drin von dem, was Gott ausmacht. Schließlich sind wir nach seinem Vorbild geschaffen. Deswegen ist diese Aussage, die hier getroffen wird, so wichtig, dass hier nämlich gesagt wird, dass wir zu einem lebendigen Wesen gemacht sind. Dieses Wort, das hier verwendet wird, wird in anderen Bibelübersetzungen ein bisschen anders wiedergegeben, nämlich mit dem kurzen Wort Seele. Dieses Wort Seele ist ein gewaltiges Wort, ein ganz wichtiges Wort. Und kein Wort in der Bibel wurde so intensiv untersucht wie dieses Wort. Ja, was hier im hebräischen Originaltext steht. Warum? Weil es ganz viel erzählt. Weil es ganz viel davon sagt, was uns denn eigentlich ausmacht, ja, und wer wir sind. Und uns auch ganz viele Rückschlüsse gibt, wer Gott eigentlich ist, mit wem wir es zu tun haben. Und ich könnte ja jetzt lange ausschweifende theologische Vorträge halten, ja, das würde gehen. Ja, ich könnte 7 Stunden nonstop über diesen Begriff jetzt referieren. Das ist aber nicht unbedingt so, ja, das, was ich mir vorgenommen habe, nur um euch zu trösten. Sondern ich will ganz einfach uns das mal versuchen auf den Punkt zu bringen. Unsere Seele, alles das, was uns ausmacht, so könnte man sagen, besteht im Großen und Ganzen eigentlich aus 3 Bereichen. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, habe versucht, das mal ein bisschen aufzumalen, ja, damit uns das deutlich wird. Ja, da ist also einmal der Verstand, ja, unser Denken. Dann ist da ja unser Wollen, ja, dass wir also einen Antrieb haben, dass wir gerne Dinge tun wollen, dass wir Dinge bewegen wollen. Und dann sind da natürlich unsere Gefühle, ja, dass wir Emotionen haben. Das macht uns ja aus. Ja, und diese 3 Dinge, die könnte man mit diesem Begriff Seele umschreiben. Deswegen habe ich in der Mitte, ja, diese Schnittmenge mal, dieses Wort Seele hineingeschrieben. Ja, das ist also das, was uns meint. Diese 3 Aspekte beschreiben also unsere Seele. Und dann wird uns gesagt, ja, so berichtet uns Psalm 103, Vers 2, ja, dass also wir mit unserer Seele, oder David es so sagt, unsere Seele wird aufgefordert, Gott zu loben. Da heißt es hier, lob den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also mit unserer Seele wenden wir uns Gott zu. Und Gott möchte uns berühren, auch in unserer Seele, in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Fühlen. Ja, da ist der Anknüpfungspunkt, ja, den er auch sucht. Und oft sind wir von vielen Dingen geprägt. Ja, von dem, was um uns herum ist, ja, von dem, was in dieser Welt geschieht, davon wird unsere Seele geprägt, ja, wie wir denken, wie wir fühlen, was wir wollen. Aber in der Bibel wird sehr schnell deutlich, dass Gott, ja, durch seinen Heiligen Geist auf uns wirken möchte und uns, ja, begegnen will, unsere Seele berühren möchte, ja, unseren Verstand, unser Wollen, unser Fühlen. Und so ruft hier der David auf und sagt schon, hey, meine Seele, lobe den Herrn. Das ist wie eine Erinnerung. Hey, das ist das, wozu du da bist. Das ist das, wo dein Platz ist. Ja, der Herr, der hier gelobt wird, der soll Wirkung auf deine Seele haben. Und wenn das geschieht, dann merken wir, dass der Heilige Geist immer ein Ziel hat. Der hat nämlich das Ziel, immer Gott zu ehren. Immer Gott groß zu machen, immer ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das ist seine Aufgabe. Er bewirkt, dass wir denken, wie Gott denkt. Dass wir wollen, was Gott möchte. Und dass wir Gefühle für die Dinge haben, für die Gott Gefühle hat. Ja, das will er an uns und in uns wirken. Und das ist etwas sehr Spannendes. Das ist ein Prozess, der also in unserem Leben geschieht, ja, wo der Heilige Geist an uns wirksam wird. Und genau diese Dinge, die hier beschrieben werden, nämlich diese Seele oder ja der Verstand, das Wollen, das Fühlen, das finden wir auch bei Gott selbst. Ja, das finden wir auch bei ihm, weil wir ja nach seinem Vorbild geschaffen sind. Und so will ich mit uns das mal gemeinsam anschauen. Deswegen meine erste Feststellung ist, der Heilige Geist hat einen Verstand. Der Heilige Geist hat einen Verstand. Der Heilige Geist, er denkt und er teilt sich mit. Ja, das haben wir auch schon letzte Woche gesehen. Ich erinnere uns und lese uns diesen Vers aus Johannes 16, Vers 13 noch einmal. Da hat Jesus hier gesagt, denn wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Der Heilige Geist ist also jemand, der uns Verständnis gibt, der uns hinein, ja, führt in die Dinge, die wichtig sind für unser Leben. Er nimmt und er legt das, was er von Gott, ja, hat oder was Gott für uns bereithält, in unser Leben hinein. Das ist etwas ganz Spannendes. Und ich habe mir sogar noch eine Frage weitergestellt, wenn wir darüber reden. Ja, der Heilige Geist hat einen Verstand. Bin ich auf die Frage gekommen, hat der Heilige Geist ein IQ? Das ist eine spannende Frage. Der IQ, ja, der beschreibt ja unseren Verstand. Ja, ist also der Intelligenzquotient. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ja, der IQ beschreibt also unsere intellektuelle Leistungsfähigkeit. Ich habe da mal so ein bisschen gegoogelt, ja, und mal rumgeschaut. Ja, da gibt es zum Beispiel Albert Einstein. Der hat einen IQ von 160 gehabt. Ja, so wird uns da berichtet. Also der Durchschnitt, nur um den Vergleich zu haben, der Durchschnitt, ja, liegt zwischen 90 und 110. Das ist der Durchschnitts-IQ eines Durchschnittsmenschen. Und Albert Einstein hatte also einen von 160. Es gibt einen Menschen, der auf dieser Erde lebt, im Moment, der als der schlauste, ja, Mensch gerechnet wird mit dem höchsten IQ. Und das ist ein australischer Mathematiker namens Terence Tao. Ja, der hat einen IQ von 230. Das ist schon abgefahren. Ja, also ich weiß gar nicht, ja, was der alles auf dem Kasten hat. Ja, aber der weiß eine ganze Menge. Ja, als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht in meiner Predigtvorbereitung und online selber einen IQ-Test gemacht. Aber ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja? Deswegen vernachlässige ich das jetzt mal. Ja. Also ich kann euch eins verraten, zu den intelligentesten Menschen der Welt zähle ich nicht. Ja? Hat der Heilige Geist ein IQ? Ich vertrete heute Morgen die These, ja, der Heilige Geist hat kein IQ. Zumindest nicht im Sinne unserer Messskala, die wir zur Verfügung haben. Ja, hat er kein IQ. Warum? Weil seine intellektuelle Leistungsfähigkeit ohne Grenzen ist. Denn Gott weiß alles. Ja, er weiß alles. 230 IQ ist ein Witz dagegen. Ja, er weiß alles, er hat alles in seiner Hand. Es gibt keinen Gedanken, den Gott noch nie gedacht hat. Ja, es gibt auch keine Überraschung in dem Sinne für Gott. Ja, dass er denkt, ach nee, daran habe ich auch noch nie gedacht. Ja, oder irgendwas passiert, ja, und Gott dann da sitzt und denkt, nee, das ist ja mir noch nie passiert. Ja, also das ist ja mal was ganz was Neues. Ja, ich glaube, ja, das gibt es gar nicht. Für Gott gibt es keine Überraschung. Ja, und ich glaube, dass man sogar sagen könnte, für Gott sind wir Menschen so berechenbar. Ja, es gibt da keine Überraschung für ihn. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen allgemein sehr schlecht aus unseren Fehlern lernen. Ja, und oft die gleichen Dinge wiederholen, die wir vorher auch schon falsch gemacht haben. Und wenn nicht wir selber, dann ist es vielleicht die nächste Generation. Also es gibt da nichts, ja, was Gott irgendwie überraschen könnte. Aber das Tröstliche und das Starke daran ist, wenn das so ist, dass Gott tatsächlich nichts überraschen kann und er alles kennt und er alles weiß, dann ist das mit einer richtig guten Nachricht verbunden. Das bedeutet nämlich, wenn wir eine Sackgasse sehen, dann sehen wir nur eine Sackgasse. Aber Gott sieht etwas ganz anderes. Er sieht einen Ausweg. Ja, er hat davon für eine Lösung. Wenn wir ein Hindernis sehen, dann sehen wir nur das Hindernis. Aber Gott hat schon eine Lösung. Ja, er weiß schon, wie der Ausweg daraus ist. Also der Heilige Geist gerät nie in Stress. Ja, der Heilige Geist gerät nie in Stress. Deswegen heißt er auch der Heilige Geist und nicht der Eilige Geist. Ja. Er gerät nie in Stress. Das ist eine gute Nachricht. Er hat immer eine Lösung. Und er ist gewillt, uns diese Lösung mitzuteilen. Ja, in unser Leben hineinzusprechen. Das ist alle eine gute Nachricht für euch als Eltern, die eure Kinder eben gesegnet habt. Ja, der Heilige Geist ist gewillt, euch zu helfen. Ja, in der Kindererziehung. Ja, wenn das auch so manche Herausforderungen da, obwohl Kindererziehen ist ganz einfach. Nein, ist es nicht. Es kommt auch so manche Herausforderung. Aber der Heilige Geist ist da, er will helfen, ja, er will euch ausrüsten und er hat ein unendliches Fundus an Wissen, an Weisheit, an Lösungen, ja, und da könnt ihr anzapfen. Er möchte das gerne mitteilen. So wurde es hier beschrieben in dem Bibelvers, den wir gelesen haben. Er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Also er ist in dem drin, was kommen wird. Ja, was noch erst vor uns liegt, wo wir keine Ahnung von haben und wo wir nicht recht wissen, was eigentlich auf uns zukommt. Er weiß das schon und er will uns das sagen und er will uns darauf vorbereiten, er will uns dafür ausrüsten. Der Heilige Geist hat einen Verstand, ja, und mit dem dient er uns. Das Zweite, der Heilige Geist hat einen Willen. Da kriegen wir ein deutliches Beispiel in der Apostelgeschichte. Da wird uns ja berichtet, so von der ersten Gemeinde, ja, und wie das Christentum sich so langsam ausbreitet. Und da wird uns im 16. Kapitel Vers 6 Folgendes berichtet. Da heißt es, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Das ist interessant, ne? Der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Paulus wollte also, so war sein Plan, ja, dann gehe ich dort in diese bestimmte Gegend, aber der Heilige Geist wollte das nicht. Er hat also einen Willen. Er erlaubt ihm das nicht. Seine Pläne sehen anders aus. Auf den Heiligen Geist zu hören, kann also bedeuten, dass unsere Pläne, die wir machen, nicht so hinhauen, wie wir uns das ausgedacht haben. Paulus wird darauf hingewiesen, als er unterwegs ist. Er ist gerade on the road, ja, und ist gerade unterwegs. Und dann spricht der Heilige Geist und ja, sagt, nein, hier geht's nicht weiter. Und es ist so ein bisschen so, wie wir es im letzten Sonntag den Bibelvers schon hatten aus dem Propheten. Ja, und da hieß es auch, hey, wenn du dann von dem Weg abirrst, wirst du hinter dir eine Stimme hören, die sagt, halt, hier sollst du lang gehen. Genau, das erlebt hier Paulus. Ja, dass auf einmal der Heilige Geist zu ihm redet und sagt, hey, Moment, nicht da geht's lang, sondern da geht's lang. Das ist der Weg, den du einschlagen sollst. Er wird also geführt. Er ja, wird also hier mit dem Willen, mit dem Wollen des Heiligen Geistes konfrontiert. Ich habe festgestellt, dass diese Frage nach dem Willen Gottes auch ja eine ganz große Frage ist. Ja, alle Christen fragen sich diese Frage, ja, wie ist das denn ja mit dem Willen Gottes? Was möchte Gott denn für mein Leben? Was hat er denn mit mir vor? Ja, was will er denn tun in meinem Leben? Und ich habe auch festgestellt, dass manche so zurückhaltend sind, dass sie sich erst gar nicht in Bewegung setzen, sondern da sitzen und sagen, wenn ich nicht vorher perfekt alles weiß bis ins Detail, dann setze ich mich nicht in Bewegung. Paulus ist mir da sehr sympathisch. Der ist schon on the road. Ja, der ist schon unterwegs. Ja, und dann hört er auf einmal unterwegs diese Stimme. Ja, er setzte sich bereits in Bewegung, aber in dieser Bewegung hörte er hin und hörte auf das, ja, was hier der Heilige Geist zu ihm sagt. Er hat also nicht erst abgewartet. Ja, wenn du ja alles von vornherein schon wissen willst, dann kannst du lange warten. Du musst dich in Bewegung setzen, du musst unterwegs sein. Ja, du musst ja einfach erstmal loslaufen mit dem, was du hast, mit dem, was du weißt. Und ja, dann kommt es, ja, dass dann auf dem Weg in dieser Bewegung die Führung Gottes auch da ist. Damit setzt Paulus eigentlich das um, was er selber schreibt an die Gemeinde in Galatien, von der hier auch die Rede war. Da finden wir nämlich in dem Galaterbrief, ja, der also an die Gemeinden gerichtet ist, dort in dieser Landschaft. Da schreibt er im 5. Kapitel Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt, ja, sagt er, wollen wir uns führen lassen. Genau das ist, was Paulus erlebt hat. Dass er unterwegs war und auf Schritt und Tritt gemerkt hat, hier sagt der Heilige Geist, nee, Moment mal, da nicht lang, da geht's lang. Ja, da geht's lang. Wie so ein Navi, ja. Bitte 400 Meter rechts abbiegen. Ja. Nur der Heilige Geist ist ein bisschen vehementer als ein Navi. Ja, das Navi ist dann immer so lieb. Aber er führt auf Schritt und Tritt. Deswegen brauchen wir ihn. Und der ist ganz wichtig. Denn wenn wir über den Willen Gottes nachdenken, dann müssen wir erstmal feststellen, dass wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, in der Bibel, ich muss mal sagen, so der generelle Wille Gottes offenbart ist. Die Bibel zeigt uns also grundlegende Prinzipien, ja, die ihr wichtig sind für unser Leben. Da es zum Beispiel, ja, ein Prinzip ist Liebe. Aber Liebe ist auch erstmal nur ein Schlagwort. Ja, und dann, ja, wird es nochmal konkretisiert mit Liebe zu Gott, mit den Mitmenschen, mit den Feinden. Ja, aber wie sieht das konkret aus? Oder es sind solche Prinzipien wie Barmherzigkeit. Oder dass wir Gott vertrauen und ihm, ja, auch gehorsam sind, hinhören, was er sagt. Dass er mit seiner Kraft in diese Welt hineinwirken will und so weiter. Ja, die Bibel gibt uns Angaben zu diesen Prinzipien, sagt uns aber nicht immer konkret, wie es in den Einzelsituationen unseres Lebens genau umgesetzt werden soll. sondern sie zieht den großen Rahmen auf. Sie zeigt die Prinzipien und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist uns spezifisch für die Einzelsituation zeigt, was das bedeutet. Ja, er hilft uns, das runterzubrechen in unser Leben, ja, diese Prinzipien, die die Bibel uns zeigen. Deswegen brauchen wir ihn. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir hinhören und wenn wir uns auf Schritt und Tritt von ihm führen und leiten lassen. Also, ja, den spezifischen Willen von Gott entfährst du durch den Heiligen Geist. Und er will dich auf Schritt und Tritt führen. Und er will dich unterstützen, ja, in all den Dingen, die da auf dich warten. Ja, ob das in der Kindererziehung ist, ob das in der Ausbildung ist, ob das bei der Jobsuche ist oder wo auch immer. Ja, da darfst du mit der Hilfe des Heiligen Geistes rechnen. Denn er hat den Wunsch und den Willen, es dir zu zeigen und dir das zu offenbaren. Deswegen ist es gut, wenn wir nachfragen. Wenn wir mal nachfragen, Heiliger Geist, was hast du für mich bereit? Ich habe gedacht, Mensch, wir stehen am Anfang des Jahres. Wäre ja mal spannend, wenn du dich mal hinsetzen würdest, ja, und würdest mal beten und sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was für einen Auftrag hast du für mich in diesem Jahr? Was willst du von mir? So, was ist dein Projekt mit mir? Ja, was willst du gerne mit mir bewegen? Ja, was willst du gerne in meinem Leben, ja, irgendwie ändern oder mir was beibringen, ja, damit ich weiter wachse? Was willst du tun? Ist gar nicht so doof, ja. Dann nimmt man einfach mal ein weißes Blatt und setzt sich mal hin und hört mal hin. Was willst du mir sagen? Ich habe das mal gemacht zum Ende des Jahres, zwischen den Jahren habe ich mich so hingesetzt und habe darüber nachgedacht und habe gebetet und ich habe ein Wort gehört. Und das Wort war Fokus. Da habe ich gemerkt, hey, das macht was mit mir. Ich habe gemerkt, Gott möchte, dass ich mich fokussiere. Ja, dass ich ja genau nochmal prüfe, wofür setze ich meine Kräfte ein, was hat Priorität in meinem Leben, was ist wirklich wichtig, worauf sollte ich mich unbedingt einlassen, welche Dinge sollte ich auch nicht tun, ja, und ja, wie teile ich meine Kräfte und Ressourcen ein, die ich habe, ja, dass ich mal durchsortiere und all diese Dinge. Seitdem habe ich mich da auf den Weg gemacht, bin immer noch dabei, ja, das mal alles durchzusortieren. Ich glaube, es ist wichtig und gut, ja, wenn wir den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, was willst du? Was willst du in meinem Leben hervorbringen? Und du solltest nicht überrascht sein, wenn der Heilige Geist tatsächlich zu dir redet. Denn er hat einen Verstand und er hat einen Willen, ja, und den will er dir gerne mitteilen. Als drittes, das fehlt ja noch, der Heilige Geist hat Emotionen. Er hat also Gefühle. In Galater, in dem Brief, den wir eben schon gelesen haben, einige Verse vorher, Vers 22 und 23, da lesen wir, ja, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen will. Und das tut er mit großer Leidenschaft, ja, mit viel Einsatz, weil ihm das ganz wichtig ist. Da heißt es hier, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist also das Projekt vom Heiligen Geist. Er will etwas in deinem Leben hervorbringen, an Frucht. Er will, dass das spürbar und sichtbar wird. Diese, ja, Dinge, die hier benannt werden. Friede, Geduld, Freundlichkeit. Und ich glaube, wenn ich heute Morgen hier mal abfragen würde, ja, würden wir an vielen Punkten uns melden, sagen, ja, ja, davon kann ich noch ein bisschen mehr vertragen. Und der Heilige Geist will das tun. Er will das hervorbringen. Und all diese Eigenschaften, die hier benannt werden, ja, deuten auch auf eine Person hin. Auch darüber hatten wir schon in den vorigen Predigten gesprochen, dass der Heilige Geist eine Person ist, nicht einfach nur eine wabernde Kraft. Und der Heilige Geist hat sich festgelegt, dass er in deinem Leben etwas wirken möchte. Nämlich Geduld, liebe Eltern. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Der Heilige Geist unterstützt uns darin. Ich habe das schon manchmal erlebt, wenn mir meine Kinder so richtig auf den Keks gegangen sind. Ich sage jetzt nicht wer. Nein. Und wenn es richtig herausfordernd war, dann habe ich manches Mal tatsächlich so gesagt, Heiliger Geist, muss das jetzt sein? Ja, muss das jetzt sein, dass du mir gerade Geduld lernen willst? Ja, und dass ich darin wachsen soll? Ja, und dann muss ich mich dazu stellen und sagen, ja, Heiliger Geist, du hilfst mir jetzt. Ja, du willst mir mehr Geduld schenken, ja, damit ich es besser auf die Reihe kriege. Mehr Freundlichkeit, mehr, ja, Frieden und Freude. Und all diese Dinge will er in unserem Leben hervorbringen. Das ist sein Projekt. Der Heilige Geist ist halt nicht ein Orakel, ja, irgendwas komisch, mystisches. Nein, er ist leidenschaftlich daran interessiert, unser Leben zu gestalten, unser Leben zu verändern, uns als Persönlichkeit zu formen, ja, damit Gutes in unserem Leben sichtbar wird. Und diese Leidenschaft vom Heiligen Geist, die zeigt sich in einer Bemerkung, wo Paulus schreibt im Epheserbrief im 4. Kapitel, Vers 30. Da macht er nämlich eine Bemerkung, die ist schon beachtenswert. Ja, da schreibt er, tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Interessant. Also der Heilige Geist hat Gefühle, er hat Emotionen, er reagiert auf das, was geschieht. Ja, also tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Er hat Emotionen, er kann also traurig werden. Ganz wichtig ist, an dieser Stelle, glaube ich, geht es nicht darum, dass wir von Gott verstoßen werden oder dass wir das Heil verlieren oder so. Nein, es geht darum, dass wir ein Verhalten an den Tag legen können, das den Heiligen Geist traurig macht. Wieso? Weil das Verhalten all seine Bemühungen zunichte macht, kontraproduktiv ist zu der Frucht, die er hervorbringen will in unserem Leben, von der wir eben gelesen haben. Und um das noch mehr aufzuschließen, was denn die Dinge sind, die den Heiligen Geist traurig machen, ist es immer wichtig, den Zusammenhang zu lesen. Es ist sowieso immer gut, wenn man die Bibel zur Hand nimmt, dass man immer nicht nur einen Vers sich rauspickt, ja, sondern dass man immer den Zusammenhang liest. Ja, weil manch einer hat sich schon Verse rausgepickt und wenn man den Zusammenhang liest, ist da eigentlich was ganz anderes mit gemeint. Deswegen will ich uns mal den Zusammenhang hier lesen. Ja, da erfahren wir, ja, was das nun konkreter bedeutet, ja, wodurch der Heilige Geist denn traurig wird. Und ich lese uns mal hier im 4. Kapitel ab Vers 25. Da heißt es, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Und da heißt es weiter, ich überschlage mal jetzt den 30. Vers, den wir schon gelesen hatten. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander so, wie Gott euch in Jesus Christus vergeben hat. Hier wird also aufgelistet. Lüge, Zorn, Unversöhnlichkeit, Unfrieden, Diebstahl, schlechtes Reden, Bitterkeit, Wutausbrüche, Feindseligkeit, all diese Dinge werden hier aufgezählt und da wird uns gesagt, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist traurig machen. Wieso? Weil es sein Bemühen zunichte macht, weil er genau das Gegenteil in unserem Leben hervorbringen möchte. Ja, weil er den Wunsch hat, dass Frieden da ist, dass Versöhnung da ist, ja, dass Freiheit da ist. Und das Wichtigste ist, wenn wir diese Liste anschauen, das Wichtigste ist zu verstehen, dass unser Fehlverhalten, ja unsere Sünde, die wir in unserem Leben anhäufen, nicht Gott zerbricht, sondern uns selbst. Sie tut uns selber nicht gut. Ja, sie schadet uns. Und deswegen wird der Heilige Geist traurig. Warum? Weil er mitfühlt. Und weil er dich verändern möchte. Und weil er etwas anderes in deinem Leben sehen möchte. Nicht diese Dinge, die zerstören, sondern er möchte das hervorbringen, ja, was uns wohltut, was gut für uns ist. Er ist nämlich unser größter Förderer. Ja, er ist der, der uns zur Seite steht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, auch bei der Kindersegnung, er ist der, der uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen. Auch für die Aufgabe als Eltern. Er ist der, der uns alles dafür anvertraut und mit dem wir gemeinsam da in diese Verantwortung, die wir haben, hineinwachsen dürfen. Ja, und das umsetzen dürfen. und mit seiner Hilfe immer rechnen können. Denn er möchte deine Seele berühren. Er möchte dein Denken berühren. Er möchte, ja, dein Wollen, ja, das, was dich antreibt, das, was dich motiviert. Ja, da möchte er die Initialzündung sein. Er möchte deine Gefühle prägen, das, was dir wichtig ist, das, was Bedeutung in deinem Leben hat. Denn er will eine gute Frucht in deinem Leben hervorbringen. Ich hoffe, du merkst, dass ich versuche, das ein bisschen so auszuwalzen, ja, um dir deutlich zu machen, dass der Heilige Geist um dich wirbt. Er wirbt um dich. Ja, er will mit dir in Partnerschaft sein. Er möchte mit dir gemeinsam das Leben gestalten. Was für eine starke Einladung, die uns gegeben ist. Die Frage ist nur, ob wir uns darauf einlassen. Ob wir sagen, ja, Heiliger Geist, wirke du an mir, wirke durch mich, tu dein Werk an meinem Leben. Oder vielleicht die Frage stellen, Heiliger Geist, was hast du für mich? Was willst du in meinem Leben tun? Ist da eine Aufgabe, die auf mich wartet in diesem Jahr? Ist da etwas, was du mit mir gemeinsam in Angriff nehmen willst? Ich möchte gerne mit uns beten und damit meine Predigt abschließen. Und ich möchte gerne, dass wir miteinander beten und einfach uns einen Moment Zeit nehmen und vielleicht eine Antwort geben auf das Werben des Heiligen Geistes. Jesus, ich will dir danken dafür, dass du uns in deinem Wort den Heiligen Geist so deutlich vorstellst. Und danke, dass wir auch jetzt wieder sehen konnten, dass du, Heiliger Geist, bemüht bist, in unserem Leben zu wirken, in unserem Leben etwas hervorzubringen und dass du gewillt bist, in unserem Leben wirklich ein großartiges Werk zu tun. Herr, das Angebot steht von deiner Seite. Ja, und jetzt sind wir hier, wir haben das gehört. Und jetzt sind wir dran, dir eine Antwort zu geben. Und diese Einladung, die du aussprichst, anzunehmen, uns ihr wieder neu zu stellen, uns einzulassen, wieder ganz neu auf dein Wirken, auf dein Handeln in unserem Leben. Danke, dass du mitfühlst mit uns, weil wir dir nicht egal sind, sondern weil wir dir so wichtig sind. So wichtig, wie wir das kaum begreifen können. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach zu uns persönlich redest, dass du uns vielleicht an Dinge erinnerst, die du mal zu uns gesagt hast, dass du diesen Wunsch in unser Herz wachrufst, wirklich mit dir ganze Sache zu machen und ja, mit dir Projekte anzugehen, uns einzulassen auf dein Wirken in unser Leben. Und ich will dich einladen, dass du dir vielleicht einfach einen Moment nimmst, vielleicht schließt du deine Augen und bist einfach ganz persönlich im Gespräch mit dem Heiligen Geist. Lädst ihn vielleicht ein und sagst, Heiliger Geist, hier bin ich, rede du zu mir. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, hey, mit dem Heiligen Geist alles schön und nett, Pastor. Aber du hast doch überhaupt keinen Bezug zu Gott. Hast dich noch gar nicht auf ihn eingelassen. Aber du merkst irgendwie, hey, da ist so viel dran, was dich anzieht. Und du merkst irgendwie, solltest du dich darauf mal einlassen. Und irgendwie solltest du mal da Raum schaffen in deinem Leben, ja, damit du in Verbindung kommst mit dem, der uns gemacht hat. Vielleicht kannst du noch nicht alles begreifen, hast auch noch nicht Antworten auf alle Fragen, aber du merkst, dass dich da etwas zieht. Und du sagst, wenn da ein Gott ist, der mitfühlt, der nach mir fragt, dem ich wichtig bin und der was Gutes in mein Leben hineinpflanzen will, der mir meine Schuld abnehmen will. Wenn du das spürst heute Morgen, dann würde ich dich gerne einladen und würde gerne mit dir beten wollen. Denn du kannst ihn einladen, indem du einfach ein ganz simples Gebet sprichst. Ich werde das Gebet jetzt mal vorsprechen. Du kannst es für dich persönlich an deinem Platz, wo du bist, einfach mal so für dich nachsprechen, wenn du möchtest. Und damit einfach Gott bitten, dass er in dein Leben kommt und dass er dein Leben verändert. Jesus Christus, ich habe verstanden, dass ich dich brauche. Ich möchte heute Morgen mein Leben für dich öffnen. Ich bitte dich, dass du mein Leben neu machst. Dass du mir meine Schuld vergibst. sei du der Bestimmer in meinem Leben. Mach du mein Leben neu. Danke, dass du mir neues Leben schenkst.